dieser Podcast-Episode besprechen wir, wie wir unseren Schlaf meistern. Ich möchte dir 10 Techniken mit auf den Weg geben, um sofort besser schlafen zu können, die du noch heute umsetzen kannst. Wir werden über das Thema Schlaftracken reden, über Supplemente, die man eventuell nehmen kann, die Sinn ergeben. Und ich möchte dir all die Informationen mit auf den Weg geben, die ich dir nur ans Herz legen kann, um besser zu schlafen und vor allem den Benefit, den maximalen gesundheitlichen und leistungstechnischen Vorteil aus der Nacht zu ziehen. Wir hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roger. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zu unserer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Body. Und ich möchte jetzt anknüpfen an eine der vorherigen Podcast-Episoden, in der wir uns mit dem Koffein auseinandergesetzt haben, wo ich, und das haben viele von euch umgesetzt, was ich sehr cool finde und hoffentlich noch umsetzen, sich den Ratschlag zu Herzen genommen zu haben, nach 12, spätestens 14 Uhr kein Koffein mehr zu konsumieren im Sinne von Kaffee trinken und hiervon, beziehungsweise ich habe ja hier, das ist ein Experiment, was ich jetzt schon sehr lange laufen lasse, in meinem eigenen Leben in Anführungsstrichen, den Koffeinkonsum zu senken. Und ich möchte jetzt in dieser Podcast-Episode einfach grundsätzlich anknüpfen und dir mehr oder weniger alles wirklich Sinnvolle mit auf den Weg geben zum Thema Schlafen. Das Thema Schlaf, ich möchte nicht sagen, nee, verfolgen ist das falsche Wort, aber interessiert und fasziniert mich seit dem Herbst bzw. Winter 2018, in dem ich akute, schlimme Schlafprobleme hatte, an Schlaflosigkeit sehr stark gelitten habe. Das hatte auch persönliche Gründe. Da gibt es natürlich auch eine emotionale Rolle, die da mitspielt, und da waren einige Dinge sehr furchtbar in meinem Leben, in Anführungsstrichen, die dann sicherlich auch vieles zerrüttet haben, wo ich dann aber auch dann die Notwendigkeit gesehen habe, an meinem Schlaf grundsätzlich zu arbeiten. Und seitdem hat mich das Thema immer mehr interessiert und auch fasziniert. Und ich möchte nicht müde werden, eine bestimmte, wie soll ich sagen, eine Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen und auch hin und wieder in den Blogbeiträgen, in den Büchern immer auf das Thema wieder zurückzukommen, weil ich halt einfach weiß, es ist kein leichtes Thema. Und das ist wie mit dem Thema Fettverlust, ja, wir müssen im Kaloriendefizit sein. Das weiß jeder. Jeder hat das verstanden sozusagen, wir müssten auch mehr schlafen. Das heißt aber nicht, dass es leicht ist. Das heißt nicht, dass ich es gemeistert habe, beziehungsweise dass ich es immer raus habe. Und ich möchte hier heute 5 Dinge dir mit auf den Weg geben, die deinen Schlaf oder die Schlafqualität verschlechtern und die du vermeiden solltest. Und 5 Dinge, die du aktiv tun kannst, die deinen Schlaf tatsächlich verbessern werden. Gucken wir zum Beispiel hier in die Leserschaft, in die Zuhörerschaft und in die Breitbande an Frauen und Männern in der 90-Tages-Challenge, sehen wir auch immer hier, dass Schlaf zu den mitgrößten Herausforderungen grundsätzlich zählt. Und das, obwohl wir schon darüber geredet haben, obwohl das auch in den Büchern drin steht. Und ich möchte heute quasi das Thema finalisieren und A, nochmal eine Aufmerksamkeit dafür schaffen und B, dir wirklich jetzt zum Ende 2021 dir als guten Neujahrsvorsatz das komplette Thema Schlaf überhäufen, dir alles Wichtige mit auf den Weg geben sozusagen, damit du nächstes Jahr hier Wert drauf legst und diesen Themen- und Lebensbereich meisterst bzw. wirklich große Fortschritte gemacht hast. Kleine Information für dich, weil ich es eben schon angesprochen habe, ja, die nächste 90-Tages-Challenge steht an, die Neujahrs-Challenge, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, die Neujahrs-Challenge ist immer was ganz, ganz, ganz Besonderes und wir haben viele coole alte Gesichter dabei, bekannte Fitness-Fieber-Athleten sozusagen, die wieder teilnehmen werden, die wir da schon gesteckt haben, und ich freue mich wahnsinnig drauf. Die Anmeldung ist limitiert und findet statt, es ist ja nur 3-mal im Jahr, die 90-Tages-Challenge, das ist wieder die erste im Jahr. Die Anmeldung ist wieder möglich ab dem 18.12. um 10 Uhr morgens. Wenn alle Plätze voll sind, sind alle Plätze voll. Das ist quasi vor Weihnachten, dass wir noch genügend Zeit haben, dir die Materialien zuzusenden, du genügend Zeit hast, dich mit der Thematik auseinanderzusetzen und du dann auch Weihnachten, wie in der vorherigen Podcast-Episode schon angekündigt oder groß thematisiert, tatsächlich auch genießen kannst. Von daher, die Anmeldung ist vor Weihnachten, dann kannst du dich komplett zurücklehnen und weißt, alles klar, ab 1.1. geht's voll los und dann gibt's keine Ausreden mehr. Also, kleine Information für dich. Am 18. Dezember um 10 Uhr beginnt die Anmeldung auf www.90tage.de, also 90tage.de. Da kannst du dich auch jetzt schon drüber informieren. Das ist alles für dich dabei. Jeden Tag, jeden Wochentag gibt es ein Coaching, ausführliches Mentoring-Programm. Es ist ausgelegt, das ist, glaube ich, ganz wichtig für Fitnessstudio und Homefit. Ja, wir haben jetzt gerade schon wieder eine Schließungswelle hinter uns oder beobachten das und ich habe große Bange, dass es jetzt auch Deutschland komplett treffen wird. Österreich ist ja schon soweit und da müssen wir einfach mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Aber wir sind für alles vorbereitet. Das gesamte Jahr 2020 und 2021 war geprägt von Lockdowns und tatsächlich haben wir in den Lockdowns, möchte ich fast meinen, bessere Resultate erzielt, weil die Leute sich noch mehr darauf fokussiert haben und noch mehr an der Community teilgenommen haben. Und da haben wir fantastische Resultate erzielt und wir sind für alles vorbereitet. Einer der großen Themen in der 90-Tage-Challenge ist das Thema Schlaf. Und egal, ob du dich für die nächste 90-Tages-Challenge interessierst, ob du die Fettverlust-Fibel, die jetzt auch endlich erhältlich ist und die du auf quantumleapfitness.de dir ordern kannst, umsetzen möchtest oder weiter grundsätzlich besser fitter sein möchtest, das Thema Schlaf betrifft uns alle und ich werde nicht müde, das auch in Zukunft wieder zu erwähnen. Ich möchte jetzt aber genau darauf eingehen und sagen, hey, es gibt auch Blogbeiträge dazu. Ich weiß nicht, jeder hat die Muße, diese Blogbeiträge zu lesen. Von daher möchte ich alles jetzt zusammenfassen. Aber warum ist Schlaf eigentlich so wichtig? Wir haben hier eine große, breite Anzahl an Vorteilen bzw. negative Folgen eines Schlafmangels. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig für uns Sportler, wir haben eine bessere Regeneration. Das wirkt sich positiv aus auf die Leistung, körperlich wie mental. Wir haben einen besseren Muskelaufbau, wir haben tatsächlich einen besseren Fettabbau und wir können zum Beispiel ja viel bessere Leistung erbringen, egal ob es im Studium ist, ob es in der Rolle des Mutters oder des Vaters ist oder einfach die Karriereleiter, wenn man sie denn gehen möchte. All das können wir viel besser bewerkstelligen, wenn wir einfach auf der Höhe sind, wenn wir gut erholt sind, wenn wir wirklich im Moment sind und nicht so halb immer vor uns dahin wesen, weil wir die ganze Zeit eigentlich total müde sind. Und tatsächlich wird jeder Lebensbereich einfach nur besser, indem wir viel schlafen. Zudem ist es aber extrem Schlaf ist lebensnotwendig und es finden lebensnotwendige Stoffwechselprozesse statt, wie zum Beispiel das Reinigen bestimmter toxischer Proteine im Gehirn. Außerdem ist natürlich besonders die REM-Schlafphase sehr wichtig, dass wir einfach dazu lernen und hier werden Erinnerungen des Kurzzeitgedächtnisses ans Langzeitgedächtnis übergeben. Außerdem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, und da gab es jetzt die letzten 10 Jahre, jetzt kippt das wieder, aber es gab so diesen Trend, also von Menschen, die besonders viel erreichen möchten, die große Ambitionen im Leben haben, weniger zu schlafen. Ne? Arnold Schwarzenegger hat das auch ganz berühmt gesagt, sleep faster. Also ja, okay, er hatte ja diese großen Motivationsreden, die ich auch sehr gut finde, wo er dann da sich ein bisschen darüber lustig macht, dass manche Menschen darauf erpicht sind, 8 Stunden zu schlafen. Er sagt, okay, schlaf einfach schneller. Wobei es halt nicht ganz klar ist, wie man 8 Stunden in 6 Stunden schlafen soll. Das funktioniert nicht und tatsächlich wissen wir aus der Wissenschaft, je kürzer man schläft, desto früher wird man sterben. Das heißt, je kürzer die Nächte, desto kürzer das Leben. Man könnte natürlich argumentieren und sagen, naja, ich schlafe nicht so viel, dafür bin ich mehr wach und habe mehr vom Leben. Die Rechnung geht aber nicht auf. Das ist eine Milchmädchenrechnung, nennt man das so, weiß ich gar nicht genau. Und die Nummer geht einfach nicht auf. Wer wenig schläft, hat weniger vom Leben und wird weniger am Leben sein. Unsere kognitiven Fähigkeiten verbessern sich, wir erinnern uns besser an Dinge, wir werden uns leichter an unsere Diät halten können. Das ist ganz wichtig für den Fettverlust, denn bestimmte Hungerhormone werden mehr ausgesondert, wenn wir zu wenig Schlaf haben. Da gibt es eine schöne Studie davon, die gezeigt hat, dass ein Schlafmangel im Schnitt bei den Probanden zu einer Mehraufnahme von um die 500 Kalorien, ich glaube 449 ist die genaue Zahl, geführt hat und das kann natürlich Übergewicht ganz stark begünstigen. Wir sind mit ausreichend Schlaf deutlich resistenter gegen diverse Krankheiten. Unser Immunsystem ist deutlich stärker und, habe ich eben schon gesagt, wir werden natürlich körperlich deutlich, deutlich signifikant bessere Leistung erbringen. Was sind die Folgen eines Schlafmangels? Natürlich erstmal all die Umkehrung all der vielen positiven Vorteile von ausreichend Schlaf. Dann haben wir aber ein stark erhöhtes Krebsrisiko, Depressionen, wir werden mehr krank, auch für Infektionskrankheiten und vor allem Übergewicht und Heißhunger. Und das kann natürlich besonders das Thema Übergewicht immens begünstigen. Darüber sprechen wir auch in der Fettverlustfibel. Das heißt, wenn du mehr über die Zusammenhänge wissen möchtest von Schlafmangel und Übergewicht, bestell dir auf jeden Fall auch oder lass dir zusenden, lass dir auf jeden Fall auch die Fettverlustfibel zusenden. Vielleicht eine spannende Frage, die ich beantworten möchte, die ich oft bekomme, bevor wir mit den 5 und 5 Ratschlägen einsteigen sozusagen, ob es grundsätzlich sinnvoll ist, den eigenen Schlaf zu tracken. Hier gibt es ja diverse Mechanismen. Ne, wir haben jetzt zum Beispiel ein Armband. Ich persönlich habe eine Apple Watch, kann das jetzt weder empfehlen noch nicht empfehlen sozusagen, obwohl es ist schon ganz nett. Da kommen wir gleich auf zu sprechen. Es gibt aber auch, glaube ich, Ringe, die man haben kann, den Oura-Ring, wie das ausgesprochen wird. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Und natürlich gibt es abseits der Apple Watch diverse andere Smartwatches, die auch den Schlaf tracken können. Jetzt also die große Frage, macht es Sinn, den Schlaf zu tracken? Und hier habe ich eine zwiegespaltene Meinung. Grundsätzlich, und da kann ich mich nur wiederholen, alle Messgeräte sind ungenau. Auch die Schlaftracker und auch die modernste Technik oder der teuerste Ring sozusagen, die sind alle ungenau. Das muss man wissen. Das muss man wissen, wenn man seine Schritte trackt, wenn man den angeblichen Kalorienverbrauch trackt und auch wenn man die Quantität und auch Qualität des Schlafes tracken möchte. Man bekommt hier nur grobe Tendenzen und ich würde niemals mein Leben verwetten auf das, was ein Tracker rausspuckt sozusagen. Das muss einfach klar sein, egal wie viel Geld man ausgibt. Und da gab es auch mal schöne Studien, die den Kalorienverbrauch gemessen haben. Und ich glaube, manche Tracker lagen um bis zu 80% daneben, beziehungsweise haben sich um bis zu 80% überschätzt. Und wenn man dann diese Kalorien mehr gegessen hätte oder mehr essen würde, würde das sich äußern in einer absoluten Unfähigkeit des Gewichts und Fettverlustes sozusagen, einfach weil die Uhr so katastrophal daneben liegt. Aber, und jetzt muss ich halt was, oder kann ich halt was Positives sagen, man bekommt eine grobe Tendenz und auch wenn es nicht mehr ist, ist eine grobe Tendenz etwas. Ne? Man sieht eine gewisse Statistik über die Zeit hinweg, man sieht zum Beispiel ja, die Zeit, die man im Bett verbracht hat und damit kann man ja zumindest schon mal ein bisschen was anfangen und man kann auch retroperspektivisch sehen, wie man über eine gewisse Zeit tatsächlich geschlafen hat, also beziehungsweise wie viel Zeit man über einen gewissen Zeitraum tatsächlich im Bett verbracht hat. Daraus kann man dann halt schon Rückschlüsse ziehen, beziehungsweise das bringt eine gewisse Form der Verpflichtung mit sich. Jetzt kann man sagen, okay, ich arbeite an meinem Schlaf, man sieht vielleicht aber, dass man gegen eines der Gebote halt komplett verstößt und muss halt sagen, ey, scheiße, ich gehe jeden Tag um zwischen 12 und 12:30 ins Bett, ich brauche mich nicht wundern sozusagen und das sieht man halt schön im Nachhinein. Bei der Apple Watch ich weiß gar nicht, wie die App heißt, aber es gibt eine App, da kann man einfach so, ja, den Licht-Aus-Knopf drücken, ja, und dann beginnt das zu tracken und dann kann man zumindest im Nachhinein sehen, alles klar, ich bin den letzten Monat im Durchschnitt um 23 Uhr oder halt 1 Uhr morgens ins Bett gegangen und dann kriegt man, wie gesagt, eine grobe Tendenz. Meine Befürchtung war, und das hatte ich diese Befürchtung, bevor ich diese Uhr hatte oder bevor man einen solchen Tracker kauft, dass dieser Tracker sehr viel Stress mit sich bringt. Im Sinne, okay, alles oder nichts denken, ich habe jetzt diesen Tracker, ich habe jetzt dafür durchaus eine Stange Geld ausgegeben und jetzt muss ich auch perfekt schlafen. Und dann liegst du quasi im Bett und hast die ganz große Erwartungshaltung, jetzt perfekt schlafen zu können. Und das stresst einen so sehr, dass man überhaupt gar nicht mehr einschläft sozusagen. Und man denkt so, oh scheiße, jede Minute zählt und meine Uhr läuft schon seit 5 Minuten und ich bin noch immer wach, um Gottes Willen. Und ach ja, das wird ja nie was sozusagen. Das war meine große Befürchtung. Das habe ich auch tatsächlich am Anfang auch ein bisschen gehabt. Das habe ich auch das allererste Mal, als ich das Deep Sleep genommen habe, also unser Schlafprodukt, habe ich das erste Mal auch gehabt. Ich muss aber sagen, das legt sich mit der Zeit. Und dann mache ich mir, und je weniger Stress mir ich hier mache und desto länger ich diese Produkte habe sozusagen, desto entspannter bin ich und desto mehr kann ich auch den den Nutzen genießen sozusagen. Also von daher, auch hier, es hat Vor- und Nachteile. Es ist kein klares Ja, dass ich sage, okay, bitte kauf dir einen Tracker, das hilft dir wirklich viel. Es ist aber auch kein klares Nein. Es kommt drauf an, und wenn du viel Geld übrig hast, ist es vielleicht ein nettes Gadget. Es ist aber auch kein Game Changer. Der Game Changer liegt woanders, und darüber werden wir jetzt sprechen. Also ich habe jetzt 5 Ratschläge, die du nicht tun solltest oder wo du dein Verhalten auf jeden Fall ändern solltest. Und das ist so ein bisschen wie die 10 Gebote in der Bibel. Es hilft oftmals schon, weniger falsch zu machen. Und ne, die Bibel ist ja dann auch so, und die 10 Gebote, ja, mach das nicht und dein Leben wird schon ganz in Ordnung verlaufen. Ja? Bring nicht deine Freunde um, stiehl nicht und versuch nicht, das Weib deines Nächsten zu begehren sozusagen. Ne? Das sind schon mal 3 Sachen, die du nicht machen sollst. Und dann wird dein Leben wahrscheinlich etwas unproblematischer verlaufen. So zumindest die Überlieferung. Und das Gleiche gilt jetzt auch für die ersten 5 Punkte. Ja, das sind Dinge, die man grundsätzlich vermeiden sollte. Und dann allein durch das Vermeiden ist man schon in einer durchaus besseren Position sozusagen. Also 5 Dinge, die du nicht tun und vermeiden, also die du nicht tun solltest, beziehungsweise klar vermeiden solltest. Und dann gibt es Bonus 5 Dinge, die du tun solltest und auf die man sich fokussieren sollte. Alright, Punkt Nummer 1 auf der Not-to-Do-Liste, um den Schlaf zu meistern. Ja, wir hatten es schon eingangs angekündigt und an diesem Punkt knüpfe ich jetzt an. Kein Koffein nach 12 Uhr, allerspätestens aber 14 Uhr. Und auch hier, ich weiß nicht, ob das ganz klar geworden ist aus der Koffein-Episode. Ich liebe Koffein, also Kaffee vor allem. Ich finde, Kaffee ist fantastisch, ich trinke total gerne Kaffee und wir haben viele Vorteile, mental wie Leistung, also körperlich gesehen, viele Vorteile eines Koffeinkonsums. Und mir tut es ein bisschen leid, dass ich so auf Koffein rumbäsche, aber es ist ein zweischneidiges Schwert und ich mag beide Seiten dieses Schwertes, ganz klar sozusagen. Beziehungsweise ich mag die eine und dann muss man halt die andere auch mögen. Ganz kurz, Koffein blockiert im Gehirn verschiedene Adenosinrezeptoren. Adenosin wird ausgeschüttet, sobald einfach nur Kalorien verbrannt werden. Das muss jetzt nicht mal Sport sein, sondern wenn wir einfach grundsätzlich Energie verbrennen, wird Adenosin ausgeschüttet. Adenosin setzt im Gehirn an die Adenosinrezeptoren an und macht uns müde und träge. Es ist ein Mechanismus des Körpers, der dafür sorgt, dass man einfach nicht ausbrennt, dass die Energie, die da ist, dass die nicht ins Unendliche einfach ausgegeben wird und dass wir einfach wie, ich weiß nicht, auf irgendeiner Droge aufgeputscht sind und einfach uns zu Tode laufen und niemals eine Pause einlegen. Ne? Das hat schon einen Sinn. Jetzt sind aber die Moleküle und die Rezeptoren des Koffeins denen der Adenosinrezeptoren so ähnlich, beziehungsweise in ihrer Struktur so ähnlich, dass sie in den gleichen Rezeptoren im Gehirn ansetzen. Und Koffein hat halt hier einen anderen Effekt als das Adenosin und es unterdrückt Schläfrigkeit, es erhöht die Aufmerksamkeit ganz klar, führt zu einer körperlichen Leistungssteigerung und es kann sogar den Dopaminspiegel anheben und die grundsätzliche Stimmung verbessern. Ja, alles kein Wunder, es ist die beliebteste Droge der Welt. Ich mag es, du magst es wahrscheinlich auch und es gibt ja nichts, also ich mag ja Kaffee, so Kaffee ist voll toll und schmeckt mir auch und macht mir auch Spaß so. Aber ist halt doof, wenn du dann dazu, also wenn es dazu führt, dass man sehr schlecht schläft. Denn, ja, all diese Geschichten wirken halt auch dem Schlaf entgegen. Es gibt die Halbwertszeit von Koffein. Das ist, je nach Quelle findet man andere Halbwertszeiten. Ne? Mal ist von 6 Stunden die Rede, mal zwischen 3 bis 5 Stunden. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut und es ist hier primär von der Genetik abhängig. Es gibt Menschen, die haben eine sehr geringe Halbwertszeit, wobei das eher die Ausnahme ist. Der größte Teil von uns liegt wahrscheinlich eher in diesem oberen Spektrum, 4 bis 6 Stunden roundabout, damit die Hälfte des aufgenommenen Koffeins absorbiert und abgebaut werden kann. Jetzt hier ein ganz einfaches Beispiel. Wir sagen, okay, wir einigen uns jetzt auf einen niedrigeren Mittelwert von 4 Stunden oder einen Mittelwert von 4 Stunden und wir trinken um 12 Uhr, also jetzt diese Grenze, ja, diese 12 Uhr Grenze, von der ich eben schon gesprochen habe, nach 12 nichts mehr, ein Kaffee hat ungefähr so 90 Milligramm Koffein. Was heißt das jetzt für uns im Klartext? Um 16 Uhr haben wir noch immer 45 Milligramm Koffein im System und wir merken davon nichts mehr. Also wir haben ja diese aufbauschende Wirkung des Koffeins ungefähr 15 bis 19 Minuten nach dem Trinken des Kaffees oder des koffeinhaltigen Getränkes sozusagen. Danach flacht die positive Wirkung ab. Wir haben aber noch immer Koffein im Blut und im System sozusagen. Und 4 Stunden später, also um 16 Uhr, sind noch immer 45 Milligramm Koffein im System vorhanden. Um 20 Uhr sind es noch immer 22 Milligramm. Und wenn wir sagen, okay, wir gehen um 22 Uhr schlafen, sind vermutlich immer noch so um die 15 Milligramm drin. Wenn wir jetzt die Halbwertszeit weiterspielen und sagen, alles klar, 90 Milligramm um 12 Uhr, sind um 12 Uhr nachts bzw. 24 Uhr noch immer 10 Milligramm Koffein in unserem Körper. Und das ist jetzt eine milde Rechnung, wo wir wirklich davon ausgehen, es wurde ein Kaffee getrunken und dieser Kaffee wurde um 12 Uhr getrunken. Ich beobachte das häufig und sage, ja, ich trinke nicht viel Kaffee, ich trinke so 4 Tassen am Tag und die letzte um 18 Uhr. Das ist eine reine Katastrophe und in der Literatur sehen wir das selbst bei einer hohen Koffeingewöhnung, also man gewöhnt sich ja auch an den hohen Koffeinkonsum und der hat dann auch nicht mehr die vielen Benefits sozusagen. Und das, obwohl man schnell einschlafen kann, und das ist das häufigste Argument, das ich bekommen habe gegen dieses Experiment im Sinne von, hey, nach 12 Uhr keinen Kaffee mehr trinken, keinen Koffein mehr konsumieren. Ich kann ja trotzdem schnell einschlafen, ich habe kein Problem mit dem Einschlafen. Wenn man diese Leute untersucht, sieht man, dass sie trotzdem unruhiger und flacher schlafen und damit weniger erholt sind als Menschen, die gar kein Koffein mehr im System haben. Also die Halbwertszeit ist gigantisch und eine Halbwertszeit heißt halt nicht, okay, nach 6 Stunden ist es raus oder nach 4 Stunden oder nach 3 Stunden oder was auch immer. Das heißt, danach ist die Hälfte raus und dann nochmal die Zeit, bis die nächste Hälfte raus ist. Und das läppert sich ganz schön zusammen. Also Punkt Nummer 1, eigentlich nach 12 Uhr ist ein bisschen strikt und eigentlich kennst du mich ja als den flexiblen, nicht so strikten Coach, aber 12 Uhr ist durchaus eine strikte Ansage, aber dabei bleibe ich spätestens 14 Uhr. 12 bis 14 Uhr, besser 12 Uhr, einfach wegen der gigantischen Halbwertszeit des Koffeins. Punkt Nummer 2 auf der Not-to-Do-Liste. Blaues Licht am Abend bzw. viel Zeit vor Bildschirm verbringen oder das Handy mit ins Bett nehmen. Grundsätzlich sind Lichteinwirkungen der größte Störer für den Schlaf-Wach-Rhythmus unseres Systems beziehungsweise für den kirkidianischen Rhythmus, dem unser Körper einfach unterliegt. Der orientiert sich an der Hell-Wach-Phase beziehungsweise wann die Sonne aufgeht, wann die Sonne untergeht, wann wir aufstehen, wann wir ins Bett gehen. Und da gibt es quasi tief in uns eine sehr genau tickende Uhr, die sich an unserer Umwelt orientiert und das ist ein Jahrhunderte, Jahrtausende, wahrscheinlich Jahrmillionen altes System sozusagen, was sich sehr stark am Licht orientiert, beziehungsweise Licht definiert hier unter anderem unseren Biorhythmus und wie wir funktionieren, wann wir das Bedürfnis haben aufzustehen, wann wir das Bedürfnis haben uns niederzulegen und zu schlafen, also wann wir müde werden, wann Melatonin ausgeschüttet wird, ne, eins der Schlafschlüsselhormone, die andere Hormone einleiten und den Prozess des Schlafens einleiten sozusagen. Und hier sind starke Lichteinwirkungen ein großer Störer, die all dies durcheinander bringen. Am schlimmsten ist ja das sogenannte Blaulicht, beziehungsweise blaue Licht, was wir in Bildschirmen, also Handy, Displays, Laptop, Fernsehen etc. pp. Finden. Denn dieses blaue Licht veranlasst den Körper dazu, Cortisol auszuschütten. Und Cortisol ist quasi ein direkter Antagonist bzw. Gegenspieler zur Melatoninproduktion. Also wir brauchen Melatonin, ja, Schlafschlüsselhormon steht somit an erster Stelle und Cortisol, Stresshormon, steht dem direkt gegenüber. Ne? Stress, okay, wir müssen angespannt sein und wer unter Stress ist, wer angespannt ist, wer quasi auf der Hut, auf der Lauer ist, der schläft nicht. Da ist halt Cortisol übertrumpft quasi Melatonin. Und hier im Idealfalle verbannen wir quasi alle elektronischen Geräte nach dem Untergehen der Sonne. Ist natürlich idiotisch. Macht keiner von uns. Aber also es ist ein Idealfall, ja, aber das, also jetzt mal, so was haben wir denn jetzt? Jetzt sind wir Winter, um 16 Uhr die Arbeit niederzulegen und nicht mehr aufs Telefon zu gucken, das halte ich für nicht realistisch, sage ich auch überhaupt nicht. Also werde ich auch niemals in meinem ganzen Leben einhalten können. Braucht auch keiner. Aber die große Empfehlung ist es, eine Stunde vor dem Schlafen zu gehen, nicht mehr auf Monitore und Bildschirme zu gucken. Und das in den Stunden davor, vor allem wenn es jetzt auch dunkler wird, wie gesagt so 19, 20, 21 Uhr, das blaue Licht rauszufiltern. Da gibt es bestimmte Apps, die das machen. Am Computer kann man installieren F.lux, also L-U-X oder Flux ausgesprochen, ist eine ganz alte App schon, nutze ich schon seit Ewigkeiten, gibt es für Mac, gibt es für Windows und das orientiert sich an dem Ort, da kann man also den Standort eingeben, wo man lebt und dann checkt das quasi, wie gerade der Sonnenverlauf ist und je später es ist, beziehungsweise je länger die Sonne schon untergegangen ist, desto gelber und orangener wird der Bildschirm. In seiner extremsten Version kann man dann fast gar nichts mehr erkennen. Das kann man aber nach persönlichen Präferenzen abändern, diese ganze Geschichte, wie stark es tatsächlich ist. Ich kann dir das sehr empfehlen. Aufgrund dieser App, die es schon sehr lange gibt, die kenne ich auch schon seit 10 Jahren, haben auch die Telefonanbieter also und auch Hersteller, also ich habe ja alles von Apple, bin ein Opferkind sozusagen, habe mein MacBook, mit dem ich arbeite und das iPhone und da gibt es eine Option, die heißt Night Shift. Die macht genau das Gleiche und ich bin mir sicher, dass es für Android und für Windows ganz ähnliche Geschichten gibt, dass einfach der Bildschirm ab einer gewissen Zeit oranger wird und weniger blaues Licht ausgestrahlt wird, grundsätzlich. Was du auch machen kannst, ist, um 100% auszufiltern, dir eine Blaulichtfilterbrille aufzusetzen. Da gibt es diese orangenen, die kannst du aufsetzen. Das ist, da muss ich, ich habe das Ding, das ist cool, ich trage das manchmal und ich weiß nicht, das ist irgendwie so modern geworden, dass Coaches sich auf Instagram zeigen, diese Brille tragen und zu sagen, hey, ich bin live und ich trage diese Brille. Ich muss dazu sagen, ehrlicherweise, mit dieser Brille, du machst dich halt zum kompletten Vollnappel, ja. Dich nimmt niemand mehr ernst. Und wenn du diese Brille hast und vielleicht so denkst, so, ja, mein Partner und ich, heute Abend, so, weißt du, das wird schön, vergiss es. Das ist ein richtiger Abturner. Ich habe das, also, wenn meine Freundin mich sieht mit der Brille, dann rennt die weg. Also ist wirklich, wenn, ich war ein paar Mal online, hab die den, also auch im Webinar angehabt, um mal zu zeigen, diese Brille. Es ist wirklich der letzte Schrei. Jeder lacht dich aus, dich kann keiner ernst nehmen und alle denken, irgendwas stimmt mit dir nicht, ja. Also, es ist kein modisches Accessoire, du kannst es gerne haben. Ich habe die auch in meinem Repertoire, aber niemand sieht mich mit dieser Brille. Ich setze die manchmal auf, so eine halbe, dreiviertel Stunde vorm Schlafen gehen, wenn ich noch irgendwie in der Wohnung rumwusel oder was auch immer. Find das cool, das funktioniert, das filtert 100% jegliches Blaulicht raus. Aber, wie gesagt, du machst dich halt zum Vollnappel damit. Das musst einfach wissen. Und wenn du irgendwie spekulierst, dass heute Abend noch was laufen soll, so, vergiss es. Das ist ein No-Go. Ja? Aber so viel dazu. Und dann muss man sich, als letzten Punkt, was das Thema Licht angeht, um Gottes Willen, natürlich die Lichtverschmutzung auch angucken. Und besonders, wenn man in Städten lebt, haben wir hier eine hohe Lichtverschmutzung, beziehungsweise es sind einfach viele Lichter, Laternen, Geschäfte. Und ich schwöre hier drauf, quasi eine komplette Verdunklungstherapie umzusetzen und ich habe viel Zeit, Kraft und ein bisschen Geld auch investiert, mein Schlafzimmer komplett zappenduster zu machen. Also es ist wirklich so schwarz, wie es nur geht. Ich sehe meine eigene Hand nicht vor Augen, so dunkel ist mein Schlafzimmer und ich schwöre da drauf. Man kann auch mit einer Schlafmaske arbeiten. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass schon leichte Lichtquellen, wenn die auf die Haut einfach kommen, also wenn man jetzt zum Beispiel nicht so sehr unter der Decke schläft, dass schon das ein etwas leicht aufweckt sozusagen. Also ich bin ein großer Verfechter quasi dieser absoluten Dunkeltherapie und dass es wirklich zappen, zappen, duster ist. Okay, Punkt Nummer 3 auf unserer Not-to-Do-Liste. Keine zu warme Schlafzimmertemperatur. Ich versuche mich ein bisschen zu sputen, wir sind bei Punkt 3 und es ist schon 30 Minuten rum, um Gottes Willen, aber es ist ein sehr spannendes, ausführliches Thema. Ganz kurz, eine erhöhte Körperkerntemperatur führt zu Schlaf, beziehungsweise wird stark mit Schlaflosigkeit in Verbindung gebracht. Wenn also das Schlafzimmer zu warm ist, sprich warm genug, um die eigene Körperkerntemperatur, nicht Körnerkerpertemperatur, sondern Körperkerntemperatur, ist um Gottes Willen, also führt das einfach zu einer geringeren Schlafqualität und umgekehrt, ja, ist eine oder steht eine Senkung der Körperkerntemperatur mit einer Verkürzung der Schlaflatenz, steht das zusammen in Verbindung, beziehungsweise wird zusammen in Verbindung gebracht. Das heißt, das Schlafzimmer sollte grundsätzlich kühl sein, beziehungsweise kühl genug, um die Körperkerntemperatur leicht abzusenken, aber natürlich auch nicht so kalt, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie in Sibirien und muss jetzt hier erfrieren. Die wissenschaftlich optimale Zimmertemperatur zum Schlafen beträgt dabei ungefähr 19 Grad. Das kann jetzt zu kalt für dich sein, aber grundsätzlich gilt die Faustformel: bitte nicht die Heizung irgendwie hochdrehen, auch nicht im Winter die Heizung hochdrehen, sondern das Schlafzimmer kann und sollte grundsätzlich ein kälteres Zimmer sein. Punkt Nummer 4. Geräusche und Laute, so gut es geht, unterbinden bzw. einfach ausschalten. Ne? Hier gilt das Gleiche wie schon mit dem Licht und mit der Wärme. Je stiller es ist, desto besser schlafen wir. Von daher sollte es dein Bestreben sein, ich weiß nicht, mögliche Geräte, die nachts piepen können, irgendwelche elektronischen Devices, die einen Ping abgeben oder was auch immer, absolut verbannen. Und wenn es nicht anders geht, auch hier wieder, wenn du in der Großstadt lebst zum Beispiel, mit Ohrenstöpseln zu arbeiten. Ich habe es aber heute auch mit den Umlauten, ist ja furchtbar, mit Ohrenstöpseln zu arbeiten. Die können ja auf jeden Fall helfen. Interessant ist tatsächlich, dass unser Unterbewusstsein segmentieren kann, um was für Laute es sich handelt. Zum Beispiel, wir können tiefer und besser schlafen, wenn wir in einer gewissen Lautstärke zum Beispiel den Verkehr hören, also also die Autos etc. pp. Aber es weckt uns auf, wenn wir in der gleichen Lautstärke ein Baby schreien hören oder Menschen reden hören zum Beispiel. Das ist für unser Unterbewusstsein, das kann hier sehr stark segmentieren und macht uns quasi dann wieder bereiter und wacher, weil eventuell ein Notfall ist, weil jemand Hilfe braucht oder weil ein Überfall ansteht oder was auch immer, weil sich einfach Menschen nähern, die sich grundsätzlich nicht nähern sollten an unsere Schlafkammer sozusagen. Also Geräusche, so gut es geht, unterdrücken. Und Punkt Nummer 5 auf der Not-to-Do-Liste: nicht oft Alkohol am Abend trinken. Also grundsätzlich sollte man wenig Alkohol trinken. Alkohol trinken ist nicht ganz so schlimm wie Rauchen. Da haben wir auch schon oft darüber geredet, hin und wieder ist es absolut in Ordnung, ein Glas Wein zu trinken, sich einen Radler, ein Bier zu gönnen, sich zu besaufen, ist komplett furchtbar. Davon wird man wirklich richtig schlimme Nachteile haben. Das kann das eigene Leben komplett ruinieren. Aber auch hier, man sollte nicht zu oft Alkohol am Abend trinken. Also sowieso sollte man so wenig wie nur es geht Alkohol trinken. Ich trinke so gut wie nie Alkohol. Jetzt hatten wir, also halt mal auf dem Weihnachtsmarkt oder wenn ich einen Geburtstag habe, dann ist mal ein Radler da. Aber es ist, wie gesagt, kann man eigentlich an ein bis zwei Fingern abzählen, wie oft das im Jahr passiert. Nichtsdestotrotz, ganz klarer Hinweis an der Stelle, so wenig wie möglich Alkohol trinken, beziehungsweise das sehr selten machen. Zwar, jetzt müssen wir ein bisschen um die Ecke denken, ist Alkohol ein Beruhigungsmittel für das zentrale Nervensystem und es entspannt uns auch, vor allem indem es sich an die GABA-Rezeptoren in unserem Gehirn bindet. Das heißt, mit anderen Worten, Alkohol hilft uns zwar zu entspannen und man denkt auch, dass man deshalb besser schlafen könnte, weil man durchaus besser einschläft, aber trotz des schnelleren Einschlafens, aber dieser Effekt lässt auch, desto öfter man es macht sozusagen, ist auch wieder hier, wie ähnlich schon beim Koffein, der Schlaf deutlich unerholsamer. Wir kommen deutlich schwerer und weniger in Tiefschlafphasen und wir werden hier auch nicht all die vielen Vorteile eines tiefen, qualitativen Schlafes bekommen sozusagen, wenn wir am Abend Alkohol trinken beziehungsweise einfach unnüchtern ins Bett gehen. Diese fünf Dinge sollten grundsätzlich vermieden werden. Ich fasse nochmal zusammen. Kein Koffein trinken nach 12 Uhr. Blaues Licht am Abend meiden. Ein zu warmes Schlafzimmer sollte gemieden werden. Geräusche und jegliche Laute sollten vermieden werden. Und ein Alkoholkonsum am Abend sollte grundsätzlich vermieden werden. Jetzt zu den fünf Dingen, die man aktiv tun sollte, beziehungsweise die auf der To-Do-Seite stehen und hier die Nadel ins richtige Verhältnis kippen sozusagen. Turn the needle, wie man im Englischen schön sagt, wo wir wirklich einen Benefit davon haben. Und natürlich muss das an allererster Stelle stehen. Das steht auch von der Priorität-Skala und von der Effektivität ja über den fünf Dingen, die ich eben schon gesagt habe. Es ist die feste Schlafroutine. Es hilft nichts. Man muss früher ins Bett gehen und das ist eine Form der Disziplin. Es ist eine Form der Selbstachtung und dass man es sich selbst wert ist, früher ins Bett zu gehen. Und die Menschen, die in diesem Leben grundsätzlich mehr erreichen wollen, mental, körperlich, beruflich, familiär oder was auch immer, werden davon ganz klar profitieren, indem sie mehr schlafen und nicht indem sie weniger schlafen. Natürlich, jetzt bitte alle hier an alle Familien, Väter und Mütter, ganz viel Respekt und ich weiß, es geht nicht immer und wir reden hier von einem Idealzustand und es gibt immer Ausnahmen und es gibt auch berufliche Ausnahmen, wo das alles nicht sein kann und man muss sich dann natürlich auch nicht noch mehr Stress machen, als vielleicht man ohnehin schon hat. Ich rede natürlich hier vom Idealzustand, aber grundsätzlich sollte es das Bestreben sein, so früh es geht, ins Bett zu gehen und so diszipliniert wie nur möglich zu sein. 8,5 Stunden Bettzeit einzuplanen, ist hier grundsätzlich ein gutes Ziel. Wir wissen, okay, 7, 8, 8,5 bis 9 Stunden Schlaf sind optimal für den Großteil aller Menschen und alles unter 7 Stunden ist eigentlich für alle schlimm, wird für alle darunter negative Folgen haben, vor allem langfristig, selbst wenn man sie kurzfristig selbst nicht wahrnimmt. Aber dann ist es ein bisschen eine Genetikfrage, ob 7, 8, 8,5 oder wie auch immer. Dennoch sollte es das Bestreben sein, eine gewisse Bettzeit einzuplanen und die sollte halt ein bisschen üppiger sein, und weil Bettzeit ist nicht gleich Schlafenszeit, das sollte jedem auch klar sein. Außerdem sollte es das Bestreben sein, sofern es halt geht, mit allem Respekt an die Lebensumstände, und natürlich ist es immer leichter, das einfach nur so zu sagen als tatsächlich umzusetzen, und je nachdem, wie auch deine Verantwortungsbereiche sind im Leben, sofern es möglich ist, immer zu den gleichen Zeiten ins Bett zu gehen. Das heißt, keinen großen Unterschied zwischen den Wochentagen zu machen und dem Wochenende. Auch unter der Woche nicht wirklich groß rotieren, mal früher, mal später ins Bett gehen. Und es ist vor allem diese Routinen, diese festen, immer gleichen Zeiten, die dafür sorgen, dass der Körper, der Biorhythmus, der Schlaf-Wach-Rhythmus sich darauf einstellt, dass man dann schneller entspannt, schneller zur Ruhe kommt, schneller einschlafen kann und auch am Morgen besser wieder aufstehen kann. Dann, gute Nachricht für alle, die diesen Podcast hören, Krafttraining. Krafttraining verbessert tatsächlich die Schlafqualität auch. Ich möchte es nur mit aufzählen, weil es einer der großen Punkte ist, die sich positiv auf den Schlaf auswirken. Ich unterstelle dir jetzt mal als Zuhörerin und Zuhörer dieses Podcasts, dass du hoffentlich verhältnismäßig regelmäßig im Krafttraining bist. Aber wir haben, wir haben diverse gesundheitliche Vorteile des Krafttrainings auf die Lebenserwartung, auf die Optik, auf das Gehirn etc. pp. Und es wirkt sich tatsächlich auch gut und vorteilhaft auf den eigenen Schlaf aus. Hier haben wir eine Studie vom Journal of Clinical Sleep Medicine, die in diesem Zuge herausfand, dass Probanden, die mit dem Krafttraining begonnen haben, folgende Auswirkungen auf ihren Schlaf erfuhren. 55% Verbesserung der Latenzzeit zum Schlafbeginn. Das heißt, sie schliefen um 55% schneller ein. 33% Verringerung der gesamten Wachzeit im Schlaf während des Tests bzw. der Studie. 18% längere insgesamte Schlafdauer und 13% bessere Schlafqualität. Also hier Krafttraining machen, siehst geil aus, bist geil, fühlst dich gesund, bist gesund, schläfst besser und machst all kind of gains, wie man so schön sagt. Zuwächse auf allen Hypertrophie auf allen möglichen Lebensbereichen. Wenn diese 7 Punkte im Check sind, können wir dann uns unterhalten über eine Supplementierung. Das heißt, dass wir tatsächlich mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten, die uns dabei helfen, zu entspannen und schneller einzuschlafen. Hier darf man halt aber auch nicht wieder das Pferd vor den Karren spannen. Es bringt nichts, ein wissenschaftlich fundiertes Schlafsupplement einzunehmen, und diese Dinge gibt es, und davon bin ich auch sehr überzeugt, wenn man aber halt einfach bis um 2 Uhr nachts, also angenommen, du nimmst das Schlafsupplement um 10 Uhr und bis um 1 Uhr morgens am Computer oder am Handy im Bett. Das bringt natürlich alles nichts, wenn wir einfach wach sind, nicht schlafen und uns noch mit Blaulicht berieseln sozusagen. Wir müssen schon all die anderen Punkte einhalten. Und dann haben wir hier, wie immer, wie das mit Supplementen der Fall ist, das i-Tüpfelchen. Oder aber auch umgekehrt eine gewisse Form der Verpflichtung, dass es einfach zum Ritual wird, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. So sehe ich das unter anderem auch, die dann hoffentlich all die anderen Dinge mit sich bringen. Aber sich nur darauf zu verlassen, ist idiotisch und wird nicht funktionieren. Nichtsdestotrotz, die wissenschaftliche Literatur ist sehr tief dahinter. Auch der Erfahrungsbericht mit den folgenden Dingen, die ich euch vorstellen werde, ist sehr groß sozusagen. Wir haben ja wirklich einen Benefit. Ich schwöre auch darauf. Es muss aber halt, oder es müssen die richtigen Rahmenbedingungen einfach gegeben sein. Okay, Punkt Nummer 1 mit dem wirkungsvollsten: Melatonin. Melatonin kann man tatsächlich supplementieren. Darüber hatten wir schon am Anfang gesprochen. Melatonin ist quasi das Schlafschlüsselhormon, das im Gehirn ausgeschüttet wird und den Schlaf reguliert. Melatonin ist extrem empfindlich, besonders für oder gegenüber Licht, Blaulicht, Cortisol, hatten wir eben schon darüber gesprochen. Und die orale Einnahme, also in Form eines Supplements von Melatonin, kann als wirkungsvolles Schlafmittel eingesetzt werden. Und es hat dabei, das ist jetzt auch bei Quantum, habe ich einen sehr, sehr ausführlichen Blogbeitrag geschrieben, möchte ich jetzt nicht so sehr im Detail langweilen, alles über Melatonin. Kurze Zusammenfassung, es ist absolut sicher, über jegliche Altersgruppen mehr oder weniger. Es ist nicht süchtig machen und es mindert auch nicht die eigene Melatoninproduktion. Oral eingenommenes Melatonin kann helfen, die Schlaflosigkeit zu lindern. Es verkürzt nachweislich die Schlaflatenzzeit und verbessert die Schlafqualität. Außerdem kann es dabei helfen, Jetlag zu bekämpfen. Ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so interessant, aber wenn man viel reist, hilft es hier einfach besser, einen Jetlag zu bekämpfen und einen besseren Biorhythmus zu finden. Zusammenfassend: Melatonin ist extrem wirkungsvoll, die Einnahme ist umfangreich erforscht und absolut sicher. Und nochmal hier der Hinweis: Es sollte allerdings zu all den anderen Maßnahmen umgesetzt werden, nicht isoliert betrachtet, während der Rest ignoriert wird. Und hier kann man arbeiten mit 1 Gramm Melatonin ungefähr 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafen gehen. Das zweite Supplement, was sehr wirkungsvoll ist, ist Magnesium. Ein Mangel an Magnesium kann zu abnormalen neuronalen Erregungen im Gehirn führen, die dann tatsächlich den Schlaf beeinträchtigen. Von daher finden wir in der Literatur ganz klar, die zusätzliche Einnahme von Magnesium verbessert nachweislich die Schlafqualität bei älteren Menschen und sorgt für eine geringe Müdigkeit bzw. mehr Regeneration am nächsten Morgen. Und Punkt Nummer 5 bzw. das dritte Supplement auf der Liste der Empfehlung, wenn wir in diesem Rahmen bleiben möchten, ist das Lavendelextrakt. Lavendel ist eine Pflanzengattung, die, da vielleicht kennst du es schon her, häufig für ätherische Öle und Aromatherapie verwendet wird. Und hier haben wir ganz klar die Entspannung im Fokus. Es fördert die Entspannung, mindert den Stress und lässt einen somit besser zur Ruhe kommen, dass der Kopf nicht mehr so endlos kreist, wir uns nicht so viele Sorgen machen. Und hier haben Studien gezeigt, es lindert die Schlaflosigkeit, verbessert die Schlafqualität. Wir sollten ungefähr auch 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafen gehen, ca. 80 bis 140 Milligramm Lavender zu uns nehmen. Wenn ich dir jetzt eine Produktempfehlung aussprechen darf, so ist das Deep Sleep von Quantum Leap Fitness. War eines unserer ersten Produkte, weil ich das unbedingt haben wollte. Ich nutze es ungefähr 3-mal die Woche, vor allem immer nach den Live-Webinaren, Montag, Mittwochs und häufig auch am Freitag sind so häufig die stressigsten Tage bei mir. Und da ist natürlich all das drin. Dazu haben wir noch Glycin drin, was ebenfalls die Latenzzeit vermindert und die Schlafqualität einfach verbessert. Und Das Ganze ist wissenschaftlich erforscht. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wie viele Studien drinstecken, aber massiv. Dutzende Studien stecken in diesem Produkt und das Ganze findest du auf Quantum New Fitness. Das Ganze haben wir schon seit 3 Jahren jetzt fast oder 2 Jahren. Tausende Kunden haben das schon und schlafen damit einfach jede Woche besser ein, schlafen tiefer und nutzen das auch als Ritual. Und das Ganze kann ich dir hier empfehlen. Ich packe dir das Link, das Produkt einfach mal in die Shownotes, den Link dazu in die Shownotes, beziehungsweise du findest es unter www.quantumdeepfitness.de und das Produkt heißt Deep Sleep. Schlaf- und Relax-Formel hilft quasi dabei, schneller einzuschlafen und einfach entspannter zu sein. Und damit, jetzt nach läppischen 45 Minuten, sind wir tatsächlich am Ende angekommen zum großen Thema Schlaf. Ich fasse das jetzt nochmal alles für dich zusammen. Schlaftracker sinnvoll, ja oder nein? Ja, mit Einschränkungen. Es ist alles ungenau, wir können uns nicht zu 100% darauf verlassen. Es gibt uns aber eine gewisse Tendenz und wir können vielleicht im Nachhinein rückverfolgen, wie denn unsere tatsächliche Bettzeit ausgesehen hat. Dann haben wir die 5 Punkte auf der Not-to-Do-Liste. Koffein nach 12 Uhr, blaues Licht am Abend, ein zu warmes Schlafzimmer, zu viele Geräusche und Laute im Schlafzimmer und Alkohol am Abend trinken. Auf der To-Do-Liste, die uns wirklich nachweislich dabei helfen, besser, tiefer und effektiver zu schlafen, ist vor allem in erster Instanz die feste Schlafroutine und die eigene Schlafhygiene zu priorisieren und ihr tatsächlich ihren berechtigten Wert zu geben. Punkt Nummer 2, regelmäßig im Krafttraining sein, wie immer unsere 2 bis 4 feste Tage pro Woche. Darüber hinaus, wenn man diese 7 Punkte im Check hat, kann man mit Supplementen arbeiten und nochmal das i-Tüpfchen rausholen. In erster Instanz empfehle ich hier Melatonin, Magnesium und Lavendelextrakt. Das alles kannst du isoliert kaufen oder aber auch gebündelt, was dann zu einem deutlich günstigeren Preis führt mit unserem Deep Sleep. Das Ganze ist made in Germany. Du hast 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und ich schwöre drauf. Gib das Ganze mal einen Test. Link dazu findest du in den Shownotes. Ich bin mir sicher, du wirst es lieben, während du gleichzeitig auch meine grundsätzliche Arbeit damit unterstützt. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts tatsächlich angekommen. Und das neue Jahr steht ja quasi vor der Tür. Die 90-Tage-Challenge steht vor der Tür und wenn ich dir einen Neujahrsvorsitz mit auf den Weg geben kann, dann ist es tatsächlich der, dass du deinen Schlaf mehr priorisierst, mehr hinterher bist, in Anführungsstrichen, und einfach mehr schläfst. Wer mehr schläft, der hat mehr vom Leben und wer weniger schläft, der hat weniger vom Leben. Yes, mit diesen Worten möchte ich mich für diese Podcast-Episode verabschieden. Eine Bitte vielleicht noch, wir stehen kurz vor 700 Bewertungen auf iTunes. Das würde mir eine riesengroße Freude sein, wenn wir die dieses Jahr noch knacken könnten. Das heißt, ich weiß, es ist immer ätzend, diese 2 Minuten Zeit zu nehmen. Man denkt, ja, das machen schon die anderen. Aber wenn du dir die 2 Minuten Zeit nimmst, kurz auf iTunes gehst, mir eine Bewertung dalässt, hoffentlich eine positive, dass dir dieser Podcast gefällt und du einen Nutzen daraus ziehen kannst, dann freut es mich, dass ich diese Information für dich aufbereiten kann, dass ich sehe, dass sie tatsächlich hilft. Und dann gibt es davon auch in Zukunft mehr und ich verliere nicht die Lust und Laune daran. Von daher würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du die 2 Minuten Zeit dafür nimmst. Yes, ansonsten abschließende Worte. Am 18.12. findet die nächste 90-Tage-Challenge statt und ich wünsche bis dahin viel Erfolg. Genieß die Weihnachtstage bald und dann hören wir uns hoffentlich gesund und munter nächste Woche wieder mit der nächsten Podcast-Episode. Yes, ich bin raus. Bis dahin, dein Seat. Ciao.